Am frühen Abend trafen die drei Detektive in der Teeküche wieder zusammen. Dort wartete eine weitere Überraschung auf sie.
Hey!
Ach! Taylor Jackson!
Hallo!
Du bist wieder gesund?
Hallo! Naja, so halbwegs. Justus, was ist denn mit deiner Hand passiert?
Oh. Bist du auch von der Schlange gebissen worden?
Ach, nein, nein. Also, Kollegen, ich denke mal, wir sind uns einig darin, dass wir nach allem, was Taylor Jackson durchgemacht hat, offen zu ihm sein können, oder?
Ja. Auf die Zustimmung von Bob und Peter hin, berichtete Justus dem erstaunten Taylor Jackson von den Vorfällen der vergangenen zwei Tage und Garvines Verhaftung. Ergänzend erzählten Bob und Peter von den bisherigen Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen.
Es ist unglaublich, Freunde. Aber Garvine verweigert nach wie vor konsequent jede Aussage. Aber seit heute früh sind schon mehrere Anzeigen von Studenten eingegangen, die schwere Anschuldigungen gegen ihn erheben.
Solange Garvine noch auf freiem Fuß war, haben die Betroffenen es wohl nicht gewagt, gegen ihn auszusagen.
Officer Hogarth von der Campuspolizei meinte, dass Garvine wohl seit Jahren Experimente mit seinen Froschsubstanzen gemacht hätte. Er hat sie an unwissenden Studenten getestet. Er hat ihnen wohl in der Mensa Tabletten oder Tropfen ins Essen gemischt.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, wirklich.
Hier in Ruxton hat er die Studenten als Versuchskaninchen missbraucht und später dann das fertige Produkt bei den vergnügungssüchtigen Reichen und Schönen in Hollywood zu Geld gemacht.
Ja. Garvine wird in Kürze den Kollegen vom Los Angeles Police Department überstellt. Die sind schon seit Jahren einem mysteriösen Dealer auf der Spur, den man das Amphibienphantom nennt.
Im Laufe der Jahre wurden immer wieder unbekannte Drogen sichergestellt, die Gifte von Fröschen und Kröten enthielten.
Auf alle Fälle wollten sich die Beamten auch heute Garvines Geheimlabor ansehen. Naja, ich denke mal, das wird ihm den Rest geben.
Tja, aber was machte Garvine, wenn eines seiner Opfer hinter diesen Trick kam?
Ja, dann wurde die betreffende Person einfach eingeschüchtert. Beispielsweise mit einer Schlange im Zimmer.
Dann hab ich diesem Hausmeister also den Schlangenbiss zu verdanken?
Davon sind wir bis jetzt zumindest ausgegangen.
Bis jetzt? Hat sich denn daran etwas geändert?
Ja, das hat es. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mindestens noch eine weitere Person in das große Geheimnis von Ruxton verstrickt ist.
Was?
Bitte?
Rasch erzählte Justus nun von seinem Erlebnis mit Mrs. Fernandez und ihrer Lüge über das Ergebnis der Blutanalyse.
Aber was hat das denn zu bedeuten? Ich dachte, der Fall wäre aufgeklärt.
Das habe ich auch gedacht.
Das dachten wir alle bis vor kurzem. Aber da haben wir uns ganz offensichtlich geirrt. Aus diesem Vorfall sind nämlich zwei Erkenntnisse abzuleiten.
Aha. Ja, und die wären?
Erstens, meine Blutprobe enthielt keine Spuren von Garvines Froschgift.
Was?
Demnach muss gestern etwas anderes zu meinem Bewusstseinsverlust geführt haben. Zweitens, Mrs. Fernandez hat gelogen. Folglich hat sie mit der Sache etwas zu tun. Sie wollte, dass ich meinen Zusammenbruch auf Garvine und seine Froschexperimente schiebe.
Du meinst, es war nicht Garvine, sondern Mrs. Fernandez, die diesen seltsamen Anfall bei dir ausgelöst hat?
No.
Aber wie denn, wenn doch keine Drogen im Spiel waren?
Ach. Bekanntlich ist sie eine ausgezeichnete Psychologin und inzwischen habe ich erfahren, dass sie an neuartigen Hypnosemethoden forscht.
Du meinst, es war eine neuartige Form der Hypnose?
Wer weiß.
Ja, was soll denn das passiert sein? Direkt vor deinem Anfall bist du ihr doch gar nicht begegnet. Oder doch?
Ja, unmittelbar davor nicht, nein, aber am Tag vorher bin ich nach unserem Kurs noch einmal zu ihr nach vorne gegangen, weil ich eine Frage hatte.
Mhm. Und du meinst, dass sie dich dabei manipuliert hat?
Irgendetwas war an dem Gespräch merkwürdig. Im Nachhinein entsinne ich mich nämlich eines Moments, der seltsam verschwommen war.
Ja, aber Moment mal, wenn Mrs. Fernandez dich manipuliert hat, dann muss sie doch irgendeinen festen Plan gehabt haben.
Korrekt. Sie wollte unsere Ermittlungen auf eine falsche Bahn lenken. Entweder als Garvines Komplizin oder als seine Konkurrentin.
Und der nächste Schritt war dann dein Totalausfall auf der Toilette?
Genau.
Aber wie hat sie das hinbekommen, ohne vor Ort gewesen zu sein?
Irgendwie hat Mrs. Fernandez es geschafft, mir einen Fernauslöser zu verpassen, der später diese heftige Reaktion bei mir hervorgerufen hat. Vielleicht, tja.
Was hast du, Erster?
Mir ist gerade eingefallen, dass mein Handy geklingelt hat, kurz nachdem ich den Toilettenraum betreten hatte. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer es war oder ob ich überhaupt drangegangen bin.
Ja, na, das war mit Sicherheit Mrs. Fernandez. Im Hörsaal hat sie dir unter Hypnose ein bestimmtes Reizwort eingetrichtert. Und als du diesen Begriff dann später am Telefon gehört hast, wurde die Reaktion ausgelöst.
Ha,
das gibt's doch nicht.
Ich glaube, diese reizauslösenden Wörter nennt man Trigger.
Trigger?
Ja, wenn die Leute aus einer herkömmlichen Hypnose geweckt werden, ist zunächst alles normal. Aber nachdem der Hypnotiseur das jeweilige Reizwort, also den Trigger, ausspricht, machen sie alles, was ihnen zuvor aufgetragen wurde. Das war sicher auch bei dir so.
Könnte sein. Und doch wollte Mrs. Fernandes es so aussehen lassen, als wäre ich das Opfer von Froschgift geworden. Ein Opfer von Garwein.
Ja, aber Mr. Garwein ist doch tatsächlich ein Verbrecher.
Ja, das ist er. Aber er sitzt nun sowieso in Untersuchungshaft. Also konnte sie ihm auch gleich die komplette Schuld zuschieben.
Ha, verstehe. Ja. Sozusagen als Bauernopfer, um unsere Ermittlungen zu beenden und sich selbst aus der Schusslinie zu bringen.
Demnach muss Mrs. Fernandes also selber ein dunkles Geheimnis haben. Anders wäre ein solcher Aufwand ja nicht zu erklären, oder?
Exakt so ist es. Ja!
Das klingt ja so, als hättest du in diesem Punkt bereits Gewissheit.
Ja, zumindest einen heftigen Verdacht. Und zwar wegen eines Quisitio-Artikels, auf den ich in Garvins Mappe gestoßen bin. Mein Dad hat ihn damals verfasst, aber er ist nie veröffentlicht worden.
Ach.
Jedenfalls habe ich mein Seminar sausen lassen, um in der Bibliothek einige Recherchen zu dem Thema anzustellen.
Ja, dann lass hören, Bob.
In dem Artikel von meinem Dad ging es um talentierte Studenten, die ihre wissenschaftlichen Laufbahnen abgebrochen haben. Und zwar angeblich wegen mangelnder Förderung.
Angeblich? Dann steckt in Wirklichkeit was anderes dahinter? Ja,
das kann man wohl sagen. Pass mal auf. Hier. Nach einigen Nachforschungen hat sich bestätigt, dass im Laufe der Jahre tatsächlich immer wieder hochbegabte Studenten mitten in vielversprechenden Versuchen ihre Laborkurse abbrachen und in andere, vergleichsweise belanglose Bereiche wechselten.
Ach, sie haben einfach aufgehört und ihre Forschungen nie wieder fortgesetzt?
Ja, so hat es zumindest den Anschein. Als ich mir einige dieser Fälle ein wenig näher angesehen habe, bin ich allerdings stutzig geworden. Die Forschungsschwerpunkte dieser Studenten waren nämlich höchst aufschlussreich.
Ah ja, und weshalb?
Weil es da beispielsweise kürzlich erst bei zwei Studenten um Experimente mit sogenannten Flybots ging. Also hier, ferngesteuerten Miniaturfluggeräten in Form von Insekten oder kleinen Vögeln.
Sieh mal einer an.
Ja, bestückt mit Minikameras und weiterer Hightech-Ausstattung könnten solche Flugroboter für militärische Aufklärungs- und Spionagezwecke eingesetzt werden.
Unglaublich.
Der seltsam fliegende Vogelschwarm, den ich über Garweins Haus gesehen habe.
Ganz genau, daran musste ich auch denken.
Ach.
Nachdem die besagten beiden Studenten aus ihrem Laborkurs ausgestiegen sind, wurden die Experimente nicht weiter fortgesetzt.
Aber obwohl die Experimente eingestellt wurden, fliegen hier auf dem Gelände solche Flybots herum.
Ja, und das ist noch längst nicht alles. Wartet, hier habe ich auch noch was. Eine andere Forschungsreihe, also die knapp vor zwei Jahren abgebrochen wurde, befasste sich mit Spezialhandys, die im diplomatischen Bereich zum Einsatz kommen sollten. Mit, und hier steht's, Selbstzerstörungsautomatik.
Um im Falle eines Diebstahls zu verhindern, dass brisante Daten in falsche Hände geraten.
Das explodierende Handy.
Ja.
Hä? Wovon redet ihr?
Das erzählen wir dir später. Also ging auch in diesem Fall die Forschung weiter, obwohl die Experimente offiziell schon vor langer Zeit abgebrochen wurden.
So ist es. Der Schwerpunkt einer anderen Testreihe lag auf schallisolierten Gehegen in Tierparks, die sich in direkter Nähe von Wohngebieten befinden. Also Dämmmaterialien, die die Lautstärke von Tierschreien vermindern sollen.
Das müssen die seltsamen Geräusche gewesen sein, die ihr beiden gehört habt.
Die vermeintlich beendeten Experimente finden im Geheimen also immer noch statt. Und zwar hier auf dem Unigelände.
Genau so muss es sein. Und das auch noch nach vielen Jahren. Nach meiner Theorie, die auf den Nachforschungen von Dad beruht, spielt sich das folgendermaßen ab. Also, sobald eine bestimmte Forschungsreihe Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg verspricht, werden die Studenten gezielt von einer Insider-Person abgeworben und die Experimente werden dann offiziell eingestellt.
Ja, und dann?
Ja, um keinen Verdacht zu erregen, bleiben die Leute weiter an der Uni, wechseln in völlig themenfremde Bereiche und machen unspektakuläre Abschlüsse.
In Wahrheit arbeiten sie aber während und auch nach ihrem Studium heimlich weiter an ihren Forschungen und machen die Ergebnisse später zu Geld.
Genau. Warum im Geheimen, wenn sie doch auch ganz regulär weiterforschen können?
Ich vermute, dass die Konditionen, die der Insider den Studenten anbietet, bedeutend besser sind als im offiziellen akademischen Betrieb.
Naja, und für den Auftraggeber hat dieses Vorgehen den unschätzbaren Vorteil, dass er exklusiven Zugriff auf technische Neuerungen hat.
Mhm. mit denen sich ein Riesenhaufen Geld verdienen lässt.
Das alles ist ja echt unglaublich. Und wer ist nun dieser rätselhafte Insider, der hinter der ganzen Sache steckt?
Also, bei dem allerersten Projekt vor ungefähr 20 Jahren ging es um erweiterte Hypnose. So, und jetzt ratet mal, bei wem diese Studenten kurz vor ihren plötzlichen Fachwechseln studiert hatten.
Bei Maria Elena Fernandez?
Ja.
Das ist also ihr dunkles Geheimnis, das sie um jeden Preis schützen will.
Nicht Mr. Garwein, sondern sie ist der tolmessische Fuchs. Der Hausmeister, der hat sich lediglich des schon vorhandenen Mythos bedient, ohne jedoch dessen Urheber zu sein.
Ja, stimmt. Garwein war ja selbst noch Student, als alles begann.
Mrs. Fernandez ließ ihn gewähren, weil sie wusste, dass er einen perfekten Täter abgeben würde, falls jemand dem Geheimnis von Ruxton zu nahe käme.
Fragt sich nur, woher Mrs. Fernandez die finanziellen Mittel für all das hatte. Ich frage mich, ob... Ach, wir werden ja sehen.
Und wie geht es nun weiter?
Jetzt steht ein letzter Detektiveinsatz an.
Wie?
Nachdem der tolmessische Fuchs uns mehrfach in die Irre geführt hat, wird es höchste Zeit, ihm nun endgültig sein gut gehütetes Geheimnis zu entreißen und die Schattenseite von Mrs. Fernandez ans Licht zu bringen.